Ja, am Anfang ging es um Entscheidungssituationen, um den Augenblick am Scheideweg. Meistens geht es hier um ein Entweder-Oder, vielleicht bei der Berufswahl oder bei ethischen Konflikten. Ja, aber es gibt auch Menschen, die in ihrem Leben das ganze Spektrum abdecken. Ich weiß nicht, das war jetzt so in der Hildesheimer Zeitung, war das jetzt so, es ging um Ahmed Mansur. Der wird in diesem Jahr am 22. März die Friedensrede hier in Hildesheim halten. In seiner Jugend in Israel war er ein Anhänger der radikal-islamistischen Muslimbruderschaft. Heute ist er einer der profiliertesten Experten für Extremismusprävention in Deutschland. Also deckt einer mit seinem Leben eine unwahrscheinliche Spannweite ab. Und als so ein Menschen dürfen wir uns vermutlich auch den Apostel Paulus vorstellen. Wir lernen ihn in der Bibel zuerst als Verfolger von Christen kennen. Er versucht, den christlichen Glauben auszurotten. Die Christen fliehen in die umliegenden Provinzen von Jerusalem aus immer weiter weg. Und Paulus reißt ihnen hinterher, um sie nach Jerusalem zu verschleppen, damit man ihnen dort den Prozess machen kann. Und auf einer solchen Reise nach Damaskus offenbart sich ihm Christus. Und aus dem Saulus wird ein Paulus, der dann auch die Theologie der jungen Christenheit maßgeblich prägt. Und wir haben ja von ihm ganz viele Briefe im Neuen Testament und da kriegen wir so einen Einblick in seine Art zu denken, in seinen Charakter. Noch viel mehr, als man das irgendwie in einem Roman machen könnte. Und im heutigen Predigttext gibt uns Paulus einen Einblick in sein Denken und Handeln. Das, was ihn angetrieben hat, bevor er Christ wurde. Er macht das, um seinen Lesern deutlich zu machen, worum es eigentlich geht. Im Grunde ist es dann hier in diesem Text auch so eine Situation wie am Anfang. Es geht um eine Entscheidung, entweder oder. Es geht um die Frage, wie kann Leben positiv gelingen? Und vor diese Frage will Paulus die jüdischen Christen in Rom stellen. Und er hofft sie so für sein Modell der gemeinsamen Gemeinde aus Judenchristen und nichtjüdischen Christen, sie so gewinnen zu können. Denn die jüdischen Christen, die halten sich nach ihrer Hinwendung zu Christus immer trotzdem noch an das jüdische Gesetz. Das wäre an sich nicht so schlimm. Aber das Problem dabei ist, dass das Einhalten dieser ganzen Regeln und Reinheitsgebote für sie eine Pflicht ist, die entweder noch vor dem Glauben an Christus kommt oder auf einer Ebene steht. In ihren Augen ist Jesus nur der Messias der Juden. Und man muss also Jude sein, um bei Jesus Rettung und Hilfe zu erfahren. Und darum versucht Paulus deutlich zu machen, was das überhaupt heißt, das Heil im Halten des jüdischen Gesetzes zu suchen. Und ich lese Römer 7, die Verse 14 bis 25a. Paulus schreibt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, vollbringe ich nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz. Mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, meinem Herrn. Ja, Paulus, der ist ja nie so ganz einfach zu verstehen mit seinen Bandwurmsätzen, dazu noch hier das Deutsch von Martin Luther. Aber wir merken in diesem Abschnitt, da steckt so eine innere Engagiertheit drin, die wir, denke ich, alle verstehen. Das ist ja keine neutrale akademische Abhandlung, in der über irgendetwas so doziert wird. Wir merken, wie authentisch Paulus hier rüberkommt. Ich persönlich mag ja diese Übersetzung, weil sie eine schöne Sprache hat, die gut ins Ohr geht, die eine Würdigkeit ausstrahlt, die uns vertraut ist, die man sich gut merken kann. Aber ich denke, das, was Paulus will, das kann man noch mal anders ausdrücken. Ich habe noch mal die Übersetzung, Neues Leben. Das nächste bitte. Das Gesetz ist also gut, weil es vom Geist Gottes kommt. Ich aber bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Doch in mir wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft kämpft. Dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Ja, wir lernen Paulus in der Bibel als einen radikalen Charakter kennen. Am Anfang richtet sich diese Radikalität gegen die Gemeinde. Er jagt damit der Gemeinde eine große Furcht an. Und vor Damaskus, er ist blind, dann hinterher, dann offenbart sich Jesus dem Jünger Ananias und gibt ihm die Anweisung, Ananias, geht zum Saulus und bete für ihn, dass er wieder sehend wird. Und Ananias, der kann ihm gar nicht nachkommen. Er muss Jesus erstmal aufklären, was das für ein Mensch ist. Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er eine Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Übersetzt, Jesus, ist dir klar, was du da tust? Weißt du, was das für ein Typ ist? Und der soll wieder sehen können. Aber in unserem Text, da kriegen wir so einen Einblick in die Person von Paulus, von Saulus. Und was für ein Mensch dieser furchteinflößende Saulus eigentlich ist. Wir sehen, warum er so radikal ist, warum er so ein Getriebener ist. Er sieht die Vorschriften des jüdischen Gesetzes. Er findet diese gut, er findet diese sinnvoll und richtig. Er möchte diesen gerne folgen und schafft es nicht. Er versucht sich daraufhin mehr zusammenzureißen. Er versucht noch mehr den Fokus darauf zu legen, noch disziplinierter zu sein. Nach außen ist Saulus ein furchteinflößender Mensch. Hier offenbart er sich im Rückblick als einen zutiefst unglücklichen, zerbrochenen Menschen, der mit sich selbst nicht im Reinen ist und daran zerbricht. Weil er sich nichts vormacht, weil er ehrlich zu sich ist. Er hat nicht diese beiden Maßstäbe, so es ist ja ganz oft so, wir haben so einen lockeren Maßstab für uns selbst. Ne? Mit uns gehen wir immer sehr barmherzig um, mit den anderen nicht so barmherzig. Paulus ist nicht so. Paulus will nicht erst den Splitter im Auge des anderen zuerst herausziehen und übersieht den Balken in seinem Auge. Er geht mit sich ebenso hart um, wie mit den Christen, die er verfolgt. Und wir merken, warum sich Christus gerade ihm vor Damaskus in den Weg stellt. Das ist eine Erhörung seiner Gebete. Er weiß es nur noch nicht. Er sitzt auf dem Pferde schon nahe der Stadt und plötzlich dieses helle Licht. Er erschrickt, fällt zu Boden und hört die Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul, der ist ja vollkommen überfordert. Herr, wer bist du? Und dann, ich bin Christus, den du verfolgst. Und er bekommt ja zum ersten Mal so eine praktische Ahnung, was es heißt, wenn Christus sagt, was ihr getan habt, einen meiner geringsten Diener, das habt ihr mir getan. Er ist zu Tode erschrocken. Er wollte das Richtige tun, er wollte 100% Gott nachfolgen. Am Ende ist nicht nur, dass er es nicht ganz geschafft hat, sondern es ist noch das Gegenteil dabei herausgekommen. Er hat sich zusammengerissen, hat sich selbst kasteit, hat sich selbst eingeschränkt und am Ende erreicht er nicht nur nicht das Ziel, sondern fügt dem Werk Gottes sogar noch Schaden zu. Und da kriegen wir so eine Ahnung, was ihn nun nach seinem Christsein antrieb. Gerade weil Paulus diesen Holzweg so weit gegangen ist, wie kaum ein anderer Mensch, möchte er so gern seinen Landsleuten das mitteilen, dass dieser nicht ans Ziel führt. Ich weiß, dass da, wo ihr lang geht, dass da eine Sackgasse ist. Interessanterweise, seine Landsleute wollen das gar nicht hören, obwohl das doch eigentlich so befreiende Nachricht wäre. Es lebt sich ja einfacher ohne den Druck von 613 Geboten und Regeln, die man immer im Sinn haben muss. Aber wenn Paulus sich nach seiner Hinwendung zu Christus an die Juden wendet, das ist immer Tumult, kann man lesen, kann man schon die Uhr nachstellen. Er will eigentlich gar kein Apostel der Heiden sein, also er nimmt die Berufung an. Viel lieber wäre er ein Apostel der Juden. Aber die Juden wollen seine Botschaft nicht hören, weil sie nicht in der Lage sind, das loszulassen, was ihnen von klein auf erzählt ist. Du musst dich einfach nur daran halten und dann wird alles gut. Und Paulus, der weiß, das stimmt nicht, weil das geht gar nicht. Und erst nur nach seiner Hinwendung zu Christus ist er in der Lage, diesen Impuls, der ist ja immer noch da, den ist er in der Lage zurückzuweisen. Es ist nun mal menschlich. Das ist die menschliche Grunderfahrung. Wir verspüren irgendeinen Druck, ein Bedürfnis und machen etwas, um das zu stillen. Also ich habe Hunger, gehe zum Kühlschrank und mache mir was zu essen. Ich möchte Menschen um mich herum haben und verabrede mich mit Freunden. Ich bin verliebt, versuche diesen Menschen für mich zu gewinnen. Und das überträgt der Mensch auf die Beziehung zu Gott. Ich habe Sehnsucht nach einem gottgefälligen Leben und folge den Regeln, die Gott uns mitgibt. Aber die Sache ist die, wenn es nicht mehr über ein überschaubares Ziel hinausgeht, dann funktioniert das nicht. Und das macht gerade unsere Verlorenheit als Menschen aus, dass unsere Impulse, die wir für gut und richtig halten, dass die ins Leere laufen. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Bei dem einen kommt dieser Augenblick, wenn er es nach der Arbeit nicht mehr von der Couch hochschafft, um ins Fitnessstudio zu gehen, wie er sich am 1. Januar vorgenommen hat. Dreimal in der Woche gehe ich trainieren. Bei dem anderen nach dem Erreichen der Goldmedaille. Wenn man sich fragt, ja, was kommt denn jetzt noch? Und sich dann irgendwann kein Ziel mehr finden. Also es ist natürlich so, wir müssen uns Ziele setzen im Leben. Das ist wichtig, dass wir nicht einfach so den Tag hineinleben. Es ist wichtig, dass wir uns fragen, was wir erreichen wollen. Es ist auch wichtig, dass wir auf unsere Bedürfnisse hören und überlegen, wie wir sie auf eine vernünftige Weise stillen können. Aber darin liegt nicht der Weg zum Heil. Also das erfolgreiche Abhaken einer Liste so von Dingen, die wir machen, to do, das bringt dich nicht Gott näher, egal wie perfekt oder wie schnell oder wie ausdauernd du dein Ziel erreichst. Wenn du sie erreichst, dann kommt immer noch ein Punkt dazu. Oder du erreichst sie eben nicht. Und was ist dann? Also 7 Wochen hat gerade angefangen, ne? 7 Wochen ohne. Was ist, wenn du dir vornimmst, 7 Wochen ohne Schokolade, Alkohol und Zigaretten und ohne Cannabis? Entweder du scheiterst am 3. Tag oder nach einer Woche, dann denkst du, ach, jetzt ist auch alles egal. Oder du schaffst die 7 Wochen ohne Schokolade und dann zu Ostern gibt es dann erstmal eine Schokoladenorgie, Ostereierorgie. Als Belohnung dafür, dass du dich so lange zusammengerissen hast. Und dann geht es so weiter wie vorher. Wir sind heute keine Sklaven des jüdischen Gesetzes mehr. Aber wir sind Sklaven unserer Vorsätze. Entweder indem wir uns zwanghaft ein Ziel nach dem anderen setzen, abhaken und da doch keinen dauerhaften Frieden finden, vielleicht mal so einen kleinen Kick, oder uns irgendwann der lange Atem ausgeht. Und das ist dann die totale Katastrophe und hinterher ist es noch schlimmer als vorher. Ich persönlich erlebe das dann vielmehr so, dass gerade dann, wenn ich mir irgendetwas einschränke, wenn ich sage, das willst du nicht machen oder etwas als Ziel vornehme, so dann kreisen die Gedanken umso mehr als das, was man eigentlich lassen möchte. Also das ist ja so der Klassiker in der Psychologie, wenn ich euch jetzt sage, stellt euch auf gar keinen Fall vor, dass da hinten ein rosa Elefant steht. Und was passiert bei euch? Sofort vor dem inneren Auge, da steht da dieser rosa Elefant. Paulus drückt es so auf, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich will. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Der Ausweg, die Rettung ist in unserem Predigttext nur ganz kurz am Ende skizziert. Im letzten Satz, als Paulus sich fragt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Das ist unsere Situation. Wir haben Sehnsucht nach dem Guten, nach Sinn, nach Frieden und sind nicht in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Und Paulus, der beantwortet diese Frage dann darauf gleich und ruft aus, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Darauf ist der Paulus im Römerbrief vorher schon ganz ausführlich eingegangen, sodass an dieser Stelle die kurze Erinnerung reicht. Sinn können wir nicht schaffen. Dauerhaften Frieden können wir nicht aus uns selbst herauserzeugen. Wenn wir das versuchen, dann ist es nur eine Tretmühle, die uns am Ende doch nur wieder zum Sklaven der Sünde macht. Sinn muss uns zugesprochen werden. Friede muss uns geschenkt werden. Und genau dafür kommt Jesus auf diese Welt. Weil wir nicht zu Gott kommen können, kommt Jesus zu uns und reicht uns die Hand. Er macht uns zu seinen Kindern und darin liegt die Rettung, dass wir Gottes Kinder sind. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Sinn muss uns geschenkt werden. Sinn muss ein Zuspruch sein, den wir für uns als unsere Identität annehmen. Die Rettung liegt darin, dass du nicht das Ziel erreichen musst, sondern dass Christus das Ziel schon erreicht hat und dich da mit hineinnimmt. In Römer 10, Vers 4 sagt Paulus darum, denn Christus ist des Gesetzes Erfüllung oder man kann auch sagen, das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Und der Motor der Veränderung ist dann nicht das Ziel, das ich mir vornehme, das Ziel ist ja schon erreicht, sondern das Ziel ist die Liebe, die wir von Gott erfahren haben, die Liebe, die wir dann spiegeln wollen, die Liebe, in der wir scheitern dürfen, das dann aber eben keine Katastrophe mehr ist, die ich vor allem auch verbergen muss, sondern ein Lernprozess. Du kannst nur dann aus deinen Fehlern lernen, wenn du welche machen darfst. Und genau dafür ist Christus gestorben. Um uns das zuzusprechen, deine Fehler, dein Versagen, dein Scheitern beim Erreichen deiner Ziele, das definiert dich nicht mehr. Dadurch bist du nicht mehr bestimmt. Du bist mein Kind. Es ist keine Katastrophe, wenn ein Fehler passiert. Im Gegenteil, daraus kannst du lernen und am Ende bringt dich dieser Fehler durch deine Umkehr sogar noch näher zu Gott. Matthäus 21, Abvers 28. Ein Mann hatte zwei Söhne und sagte zu dem Älteren, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Der Sohn antwortete, nein, ich will nicht. Doch später änderte er seine Meinung und ging doch. Dann sagte der Vater zu dem anderen Sohn, dann geh du. Und er sagte, ja, Vater, ich gehe. Aber er ging nicht. Welcher von den beiden Söhnen, fragt Jesus, hat nun seinem Vater gehorcht? Sie antworteten, der Erste natürlich. Da erklärte ihnen Jesus, was er damit sagen wollte. Ich versichere euch, bestechliche Steuereinnehmer und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Denn Johannes, der Täufer, kam und zeigt euch den Weg der Gerechtigkeit. Ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Steuereinnehmer und Huren dagegen haben ihm geglaubt. Und obwohl ihr das alles gesehen habt, wolltet ihr nicht umkehren und ihm glauben. Manchmal ist es besser, laut und deutlich Nein zu sagen, anstatt sich selbst zu zensieren und dann unterm Strich weiter rumzudrucksen. Manchmal geht es nur zu sagen, hier, ich stehe mit leeren Händen da. Aber das geht wirklich nur, wenn du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du in deiner Identität als Kind Gottes auch gefestigt bist. Wenn du erfahren hast, dass die Schuld und die Sünde eben in den Augen Gottes keine unüberwindbare Barriere ist, so wie wir sie wahrnehmen, sondern eben so flüchtig wie eine Wolke und so fragil wie ein Nebel an einem sonnigen Herbstmorgen. Wenn du weißt, dass das Heil nicht im Kreisen um das To-Do liegt, sondern im To-Be. Das Heil liegt nicht im Tun, sondern im Sein, im Kind Gottes sein. Darum, wenn es um die Alternative geht, Sein oder nicht sein, dann entscheide dich für das Sein. Das heißt nicht, dass du dann antriebslos vor dich hindümpelst. Also das Leben als Kind Gottes, das ist ja kein faules Herumdämmern in der geistlichen Hängematte. Und Gott hat uns ja auch schließlich als Menschen geschaffen, die tun und handeln. Aber das Heil liegt eben nicht im Handeln. Die Identität ist nicht durch das Handeln bestimmt, sondern umgekehrt. Das Handeln hat seine Ursache in der Identität. Wenn du dann aus der Liebe heraus, die du spürst, anfängst, Dinge in deinem Leben zu ändern und du dann, wenn es schief geht, auf das schaust, was du schon erreicht hast und eben nicht auf das, was du nicht erreichst. Natürlich sind wir immer noch anfällig dafür, uns über das Tun zu definieren. Das ist ja bei Paulus auch so. Er schreibt das nicht, ja, früher war das mal so, ja, bevor ich Christ wurde, So sind ja oft unsere Zeugnisse. Früher, da habe ich das und das alles Schlimmes gemacht. Heute bin ich ein Christ. Da ist alles gut. Aber Paulus, der schreibt in der Gegenwartsform. Als Kinder Gottes lernen wir damit umzugehen, weil wir wissen, unser Heil hängt nicht davon ab. Und mit Paulus können wir zusammen ausrufen, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.